Und in Gottes Wort lesen wir: Und David zog von dort hinauf und blieb in den Bergfesten bei En-Gedi. Als nun Saul zurückkam von der Verfolgung der Philister, wurde ihm gesagt: Siehe, David ist in der Wüste En-Gedi. Und Saul nahm 3000 auserlesene Männer aus ganz Israel und zog hin, David samt seinen Männern zu suchen, in Richtung auf die Steinbockfelsen. Und als er kam zu den Schafhürden am Wege, war dort eine Höhle, und Saul ging hinein, um seine Füße zu decken. David aber und seine Männer saßen hinten in der Höhle. Da sprachen die Männer Davids zu ihm: Siehe, das ist der Tag, von dem der Herr zu dir gesagt hat: Siehe, ich will deinen Feind deine Hände geben, dass du mit ihm tust, was dir gefällt. Und David stand auf und schnitt leise einen Zipfel vom Rock Sauls. Aber danach schlug ihm sein Herz, dass er den Zipfel von Rock Sauls abgeschnitten hatte. Und er sprach zu seinen Männern: Das lasse der Herr ferne von mir sein, dass ich das tun sollte und meine Hand legen an meinen Herrn, den Gesalbten des Herrn, denn er ist der Gesalbte des Herrn. Und David wies seine Männer von sich mit harten Worten und ließ sie sich nicht an Saul vergreifen. Als aber Saul sich aufmachte aus der Höhle und seines Weges ging, machte sich auch David auf ihm nach und ging aus der Höhle und rief Saul nach und sprach: Mein Herr und König. Saul sah sich um, und David neigte sein Antlitz zur Erde und fiel nieder. Und David sprach zu Saul: Warum hörst du auf das Geschwätz der Menschen, die da sagen, David sucht dein Unglück? Siehe, heute haben deine Augen gesehen, dass dich der Herr in meine Hand gegeben hat in der Höhle, und man hat mir gesagt, dass ich dich töten sollte. Aber ich habe dich verschont, denn ich dachte, ich will meine Hand nicht an meinen Herrn legen, denn er ist der Gesalbte des Herrn. Mein Vater, sieh doch hier den Zipfel deines Rocks in meiner Hand, dass ich den Zipfel von deinem Rock schnitt und dich nicht tötete. Daran erkenne und sieh, dass meine Hände rein sind von Bosheit und Empörung. Ich habe mich nicht an dir versündigt, aber du jagst mir nach, um mir das Leben zu nehmen. Der Herr wird Richter sein zwischen mir und dir und mich an dir rächen, aber meine Hand soll dich nicht anrühren. Wie man sagt nach dem alten Sprichwort, von Bösen kommt Böses, aber meine Hand soll dich nicht anrühren. Wem zieht der König von Israel nach? Wem jagst du nach? Einem toten Hund, einem einzelnen Floh? Der Herr sei Richter und richte zwischen mir und dir, und sehe da rein und führe meine Sache, dass er mir Recht schaffe wider dich. Als nun David diese Worte zu Saul geredet hatte, sprach Saul: Ist das nicht deine Stimme, mein Sohn David? Und Saul erhob seine Stimme und weinte und sprach zu David: Du bist gerechter als ich. Du hast mir Gutes erwiesen, ich aber habe dir Böses erwiesen. Und du hast mir heute gezeigt, wie du Gutes an mir getan hast, als mich der Herr in deine Hände gegeben hatte und du mich doch nicht getötet hast. Wo ist jemand, der seinen Feind findet und lässt ihn mit Frieden seinen Weg gehen? Der Herr vergelte dir Gutes für das, was du heute an mir getan hast. Und nun siehe, ich weiß, dass du König werden wirst und das Königtum über Israel durch deine Hand Bestand haben wird. So schwöre mir nun bei dem Herrn, dass du mein Geschlecht nach mir nicht ausrotten und meinen Namen nicht austilgen wirst aus meines Vaters Hause. Und David schwor es Saul, da zog Saul heim, David aber mit seinen Männern zog hinauf auf die Bergfeste. Wenn wir singen, wenn wir beten, lass uns, Herr, so vor dich treten, wie wir dir sind, offenbar. Lass uns doch nicht anders scheinen, als wir denken, als wir es meinen. Mach uns lauter, mach uns wahr. Komm mit deinem Geist hernieder auf uns, deines Leibes Glieder, segne uns auch heute hier. Lass uns deine Stimme hören, lass nichts die Gemeinschaft stören, die wir haben, Herr, in dir. O gewähre uns die Bitte, komm, ach komm in unsere Mitte, unser Herz sich dir erschließt. Wollen dich im Glauben fassen, treuster Heiland, und nicht lassen, bis du völlig unser bist. Wollen, Herr, dir auch befehlen unter uns die armen Seelen, welche dir noch ferne stehen, ziehe sie durch deine Gnade, dass sie auf dem schmalen Pfade durch die enge Pforte gehen. Nun, wir glauben und wir hoffen, dass dein Herz stets für uns offen uns auch jetzt erhören wird. Lass uns sehen, lass uns schmecken, wie du uns den Tisch kannst decken, reicher Herr und guter Hirt. Amen.
Amen. Neulich habe ich in einem Internetforum Folgendes gelesen. Da schreibt ein Rüdiger: Wie werde ich dieses lästige Gewissen los? Er sagt, mir geht es nicht schlecht, ich kann meine Familie ernähren, ich kann regelmäßig in Urlaub fahren, fahre ein ganz brauchbares Auto ab und zu, macht mir mein Beruf auch Spaß. Aber einen schönen Aston Martin oder eine Strandvilla, die kann ich mir nicht leisten. Und da hat er irgendwo entdeckt, dass jemand, eine Frau als Medium arbeitet und die nimmt pro Stunde 240 Euro. Und da sagt er sich, das kann ich auch, ich habe oben im Dachgeschoss ein Zimmer frei, ich kann gut Geschichten erzählen. Also er will nicht wirklich ein Medium sein, sondern er will den Leuten irgendeinen Bären aufbinden. Und er sagt, Dumme gibt's ja genug und für 240 Euro die Stunde mache ich das. Aber jetzt hat er ein Problem. Er fragt dann sozusagen die Internetgemeinde, was mache ich mit meinem Gewissen? So viel habe ich ja nun auch wieder nicht, aber so ein ganz kleiner Rest ist noch da. Und das ist doch ziemlich hinderlich als Medium. Bitte helf mir, ich brauche zwar das Geld nicht, aber ich will es unbedingt. Also Unehrlichkeit kann man dem Mann nicht vorwerfen, fast entwaffnende Ehrlichkeit. Rüdiger will sein Gewissen loswerden, um als Medium arbeiten zu können. David dagegen, Sie haben es im Text gehört und Sie haben sicherlich auch immer wieder schon in Ihrer Bibel gelesen, schlug sein Herz, als er die Hand an Saul legen wollte. Ich glaube, er war danach sehr froh, dass sich sein Gewissen so regte. Wir müssen noch mal neu den Faden aufnehmen in unserer Davids Geschichte. David, das letzte Mal haben wir ihn betrachtet in der Höhle Adullam, der Ort der neuen Gottesbegegnung. Dort hat er aufgehört, selber zu rudern. Seine ganze Schlauheit, fleischliche Selbsthilfe ist ein Stück weit gescheitert. Und dort hat er sich ganz neu auf den Herrn geworfen und haben das Wunder betrachtet, wie der Mann, der selber so viel Not, Sorgen, Verfolgung, Todesangst hat, wie der Mann ein vollmächtiger Hirte werden konnte für 400 Männer, wie er sozusagen in dieser selber sehr angespannten Situation noch ein Herz hatte für 400 andere. Und wir haben gesagt, aus dem verborgenen Leben mit Gott schöpft er die Kraft zum Leben für andere. Getragen konnte er tragen, weil er ablud, konnten andere bei ihm abladen und weil er seine Sorgen abgab, konnten andere bei ihm abgeben. Adullam ist nicht nur das Wunder, über den eigenen Sorgen und Nöten ruhig zu werden, zu wissen, mein Herr kümmert sich darum, sondern auch das Wunder, trotz eigener Sorgen und Nöte, Kraft und Liebe, ein weites Hirtenherz für andere zu bekommen. Aber seine Situation war nach dieser neuen Gottesbegegnung, nach dieser vertieften Gottesbeziehung immer noch äußerlich unverändert. Fast muss man sagen, die Situation spitzt sich immer mehr zu. Saul jagt ihm immer weiter nach, immer besessener, immer hasserfüllter, aber der Herr bewahrt ihn. Und wenn wir jetzt diese Geschichte uns anschauen, dann müssen wir sagen, Saul hatte ein großes Ziel. Er wollte diesen Mann in seine Hand bekommen. Und wie antwortet Gott? Er gibt David, Saul, in seine Hand. Es heißt im 23. Kapitel, das haben wir nun nicht betrachtet, David blieb in der Wüste, in den Bergfesten, im Gebirge, Saul aber suchte ihn und Saul versuchte ihn in seine Hand zu bekommen, aber der Herr, so heißt es Vers 14, im 23. Kapitel gab ihn nicht in seine Hand. Inzwischen ist der ganze Tross auf 600 Mann angewachsen und sie kommen nach Engedi. Und eine Reihe von ihnen waren ja wahrscheinlich schon in Engedi. Ich war mehrfach dort und ich habe mich auch schon ganz allein dort in der Gegend bewegt. Das ist ein ganz besonderer Ort am Toten Meer. Und wenn Sie Ihr Programmblatt mal zur Hand nehmen, da habe ich Ihnen drei Bilder abdrucken lassen. Wenn Sie da auf das rechte Bild schauen, da haben Sie mal so einen Totalblick aus der Luftperspektive. Sozusagen von jordanischer Seite gesehen, ganz vorne sehen Sie das Tote Meer und dann sehen Sie die karge Landschaft. Die ganze Region ist ja so wüst und leer. Und Bibelkenner wissen, warum das der Fall ist. Es ist das Gericht über Sodom und Gomorra gewesen, das diese Region eigentlich lebens, unwirklich machte, dass diese Region wie zu einer Mondlandschaft machte. Aber mitten in dieser Landschaft, das Tote Meer ist ja nun auch wirklich tot, durch den hohen Salzgehalt gibt es keinerlei Leben im Toten Meer. Und das sehen Sie, aber in dieser kargen Landschaft, in dieser Mondlandschaft gibt es eine Wüstenoase, Engedi. Und die sehen Sie am rechten Bild, so am linken Rand, da sehen Sie so ein paar Bäume. Und das kommt daher, weil da Wasser ist. Wasser bedeutet in der Wüste Leben. Und in dieser Region hat sich also David aufgehalten. Engedi heißt Quelle des Zickleins. Und in dieser Region und in diesen beiden Tälern, Nachal David und Nachal Arugot, da gibt es auch eine reiche Vegetation. Da gibt es viele Höhlen und da gibt es auch Tiere, auch größere Tiere, Berggazellen, nubische Steinböcke. Haben wir alles gesehen? Müssen unbedingt mal dorthin. Was wir nicht gesehen haben, weil sie sehr scheu sind, es gibt auch Leoparden. Also ist ja so gar nicht ganz ungefährlich dort, aber die sind in der Regel so scheu, den sehen sie nicht. Und wenn sie ihn sehen, ja, dann ist vielleicht auch nicht so gut. Ja, jetzt schauen Sie nochmal das Bild an. So ein bisschen muss man ja biblisch-geografisch informiert sein. Sie sehen dahinter das judäische Bergland, die judäische Hochebene. Wenn Sie jetzt von diesem rechten Bild aus gesehen etwa 20, 30 Kilometer weiter gehen würden, das sind dann aber von der Höhenmeter her über 1000, dann kommen Sie nach Hebron, also südlich von Jerusalem. Das linke Bild zeigt vom Nachal David das Wasser und Sie sehen, wie sofort das Leben da ist, die Vegetation. Und das linke untere Bild zeigt Ihnen von der Wüste Oase Engedi aus gesehen, das Nachal Arugot, also das größere der beiden Täler. Und Sie, wenn Sie die Bilder so ein bisschen anschauen, wenn Sie dort waren, können Sie es noch besser vorstellen. David kannte sich in der Region aus. Seine Flucht vor Saul, das war sozusagen alles der erweiterte Umkreis um Bethlehem herum, wo er als Hirte der Herden seines Vaters tätig war. Und er kannte sich dort sehr, sehr gut aus. Er war ein gewiefter Mann, ein schlauer Mann. Und dort hat er sich eben versteckt. Und nun geschieht in einer der Höhlen, es hat so viele Höhlen dort, in einer der Höhlen etwas ganz Seltsames. Also eigentlich menschlich, müssen wir sagen, ist ein riesen Zufall. Das gibt's doch nicht. Und natürlich, sowas gibt's nicht. Das ist von Gott. Aber lesen wir nochmal im Text von diesem menschlich gesprochen riesen Zufall. David in den Bergfesten bei Engedi, da nimmt Saul 3000 auserlesene Männer, das waren Privilegierte des Systems, deswegen besondere Loyalität, also mit einer richtigen kleinen Armee zieht er gegen diese Abtrünnigen aus seiner Sicht an, mit einer Eliteeinheit. Und er zog hin, David samt seinen Männern zu suchen. Und er kam in eine Höhle. Und jetzt kommt dieser Riesenzufall, das, was Gott da geschehen lassen hat. Und Saul ging hinein, um seine Füße zu bedecken. Das ist ein Euphemismus, also etwas sehr wohl mit guten Worten beschrieben. Der ging auf die Toilette. Das heißt es, er bedeckte seine Füße und wir haben ja schön den Sprichwort, es gibt einen Ort, da geht der Kaiser zu Fuß hin und deswegen war Saul auch allein und seine Leibgarde und ein Teil dieser 3000 Männer, die werden nicht immer alle zusammen gewesen sein, war natürlich vor der Höhle. Und jetzt, Zufall, 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 sitzt David natürlich nicht mit 600 Mann, sondern mit ein paar Männern genau in der Höhle. Genau in der Höhle. Und die muss so groß gewesen sein und so tief nach hinten gehen, dass Saul das gar nicht gemerkt hat, dass da hinten Leute sitzen. Das gibt's doch nicht, das kann doch kein Zufall sein. Und genauso reagieren auch die Männer Davids. Schauen Sie nochmal mit hinein in den Text, in Vers 5, da sprachen die Männer Davids, siehe, das ist der Tag, von dem der Herr zu dir gesagt hat, siehe, ich will deinen Feind in deine Hände geben, dass du mit ihm tust, was dir gefällt. Mensch, die haben doch recht. Das muss doch von Gott sein. Aber war ihr Rat gut? Vorsichtig sollte machen, dass diese Männer natürlich auch verfolgt wurden von Saul. Sie haben ja gebrochen mit der Herrschaft Sauls. Sie waren ja verbitterten Herzens. Sie haben vielleicht auch Unrecht erlebt. Sie haben etwas getan, was in den Augen von Saul ein Hochverrat war. Und sie wussten, wenn der uns in seine Hand kriegt, dann wären wir am Kopf kürzer und wer weiß, wie es unseren Familien geht. Und dann ist der Wunsch natürlich auch allzu verständlich, dass dieses elende Leben auf der Flucht, diese Angst ein Ende hat. Und jetzt gibt's Gott, dieser böse Saul, der Feind Davids, der muss genau in die Höhle kommen, ganz allein, wo wir sitzen. David, das ist unsere Chance, das ist deine Chance, das ist vom Herrn. Nimm dein Kurzschwert, nimm dein Dolch, schleich dich ran und das war ihr Rat. Und David sagt zunächst gar nichts. Er ist sich offensichtlich unsicher, ob der Herr das jetzt will, ob er auf diese Weise König werden soll. Es ist überhaupt erstaunlich, dass Gott die Wege der beiden Gesalbten, des Königs und des Gegenkönigs, immer wieder so ineinander hinein verwebt. Ja? Man hätte ja auch sagen können, also wäre auch ein Modell gewesen, da ist Saul mit seinem Königshof und mit seinem ganzen Irrweg, den er geht, und ganz im Verborgenen, ganz im Geheimen, vielleicht ein paar hundert Kilometer entfernt, bereitet der Herr seinen wahren König, seinen wahren Gesalbten zu. Und wenn Saul fällt, dann wird das offenbar und David tritt sozusagen auf die Bühne. Aber so macht's Gott nicht. So macht's Gott nicht. Er lässt David reifen und wachsen in der Verfolgungssituation durch Saul. Und auch David ist für Saul Anschauungsunterricht. Schlüsselwort ist hier ja in die Hand gegeben. Die Männer sagen es, David sagt es, Saul sagt es. Der Herr, das sagen alle, der Herr hat Saul in die Hand Davids gegeben. Ich glaube, hinter diesem ineinander verwoben sein liegt die göttliche Absicht, der göttliche Plan, der göttliche Wille, dass David an Saul erkennen soll, so kann es einem Gesalbten, Auserwählten des Herrn gehen, wenn er wegen des Ungehorsams, des Neides und des Hasses geht. Er war ja sozusagen sein Vorläufer, genauso auserwählt, genauso berufen, genauso gesalbt. Und er war ein negativer Anschauungsunterricht für David. Und umgekehrt war natürlich David für Saul auch Anschauungsunterricht. So geht der Gesalbte um. So ist der Gesalbte gehorsam. Und wenn wir jetzt diese Geschichte nehmen, Saul, er sagt es ja selber, ich hätte keinen Moment gezögert und du wärst ein Kopf kürzer gewesen oder sonst irgendwas. Wo gibt es sowas, dass Gott seinen Feind einem in die Hand gibt und man lässt ihn laufen? Es war also auch ein starkes Zeugnis, dass David hier Saul geben konnte. Also die Zufälle sind Gottes Zufälle. Übrigens auch in unserem Leben. Es ist kein Zufall, welche Menschen uns Gott in den Weg stellt, um uns und durch uns ihnen etwas zu zeigen. Unser gesamtes Umfeld hat seinen Sinn für uns und für andere. Es gibt keinen Zufall. Es ist kein Zufall, wer unsere Nachbarn sind, kein Zufall, wer alles zu unserem erweiterten Familienkreis gehört. Es ist kein Zufall, wer unsere Arbeitskollegen sind, kein Zufall, auf wen man auf einer Freizeit trifft, kein Zufall im Straßenverkehr. Es ist von Gott geordnet. Und manchmal, wir spüren es ja, dass bestimmte Situationen, haben Sie das auch schon erlebt, wahrscheinlich schon, die kommen immer wieder. Als läge da eine steuernde Hand dahinter. Und so ist es. Es ist tatsächlich eine Hand. Es ist die Hand Gottes. Man kann x-mal umziehen, kann die Arbeitsstelle wechseln, kann die Gemeinde wechseln, kann sich neu ins Freundeskreis suchen. Bestimmte Probleme, die kommen immer wieder auf einen zu. Es ist von Gott. Ein ganz banales Beispiel. Ich habe es öfters eilig im Straßenverkehr, weil ich meistens zu spät wegfahre zu irgendwelchen Auswärtsdienst oder sonst was. Und da neige ich schon mal dazu, auch, sagen wir mal so, die Vorfahrtsregel so auszulegen, dass ich noch reinkomme, ja? Ich hebe dann auch immer gleich die Hand, dann nehmen Sie jeden Wind aus der Segel, wenn Sie sich sofort entschuldigen. Aber ich habe schon so oft erlebt, ich mache das, jetzt immer weniger, ist klar, aber ich mache das manchmal. Und 2, 3 Kreuzungen später, genau dasselbe macht einer mit mir. Und ich sage schon immer, Herr, klar, okay, ich habe verstanden. Und es sind Kleinigkeiten. Aber machen wir ein anderes Beispiel. Gibt es Menschen, die viel wissen, vielleicht auch noch einen scharfen Verstand haben? Und dann neigen sie ja zur Überheblichkeit. Sie neigen dazu, andere Menschen immer zu verbessern. Das ist so eine Unart von Leuten, die meinen, sie wüssten Bescheid. Die müssen die anderen immer verbessern. Die müssen immer noch was nachschieben. Ja, aber genau genommen ist es so und so. Und da gibt dann der Herr manchmal auch so einen in ihren Lebensweg, der sie genau damit nervt. Es ist wie ein Spiegel. Oder ganz einfachen, schlichten, aber so vorbildlichen Menschen, sodass der Unterschied mit Händen zu greifen ist. Man könnte sich mal überlegen, so die letzten Jahre und Jahrzehnte, was Ihnen so immer wieder begegnet ist und was für Typen Ihnen immer wieder begegnet sind und worin da die Hand des Herrn zu sehen ist. Also es ist kein Zufall, dass David erneut auf Saul trifft, aber wie speziell. Die Frage war ja, ist es nicht so, wie die Männer sagen, war David nicht der Sieg über seine Feinde versprochen? War es nicht gut, diesen zunehmend gottlosen Saul zu beseitigen, um dann die Königsherrschaft anzutreten? David geht zunächst schweigend auf den logischen Rat ein, aber dann schlägt ihm sein Herz. Der Rat war verführerisch, aber falsch. Und das erkennt er im letzten Augenblick. Er erfährt Wegweisung Gottes, indem ihm sein Herz schlägt. Das heißt, sein Gewissen sich meldet. Lesen Sie nochmal mit mir. David stand auf, schnitt leise einen Zipfel vom Rock Sauls. Man muss ja wissen, nach altorientalischer Rechtsauffassung, und so mag das David auch empfunden haben, gehören die Kleider zur Persönlichkeit. Das heißt, wenn man ein Stück von Kleid, vom Obergewand hier abschneidet, ist man schon an die Person selber gegangen. Und dann? Aber danach schlug ihm sein Herz, Vers 6, dass er den Zipfel vom Rock Sauls abgeschnitten hatte, und er sprach zu seinen Männern: Das lasse der Herr fern von mir sein, dass ich das tun sollte und meine Hand legen an meinen Herrn, den Gesalbten des Herrn, denn er ist der Gesalbte des Herrn. Also zunächst tobt offensichtlich ein Seelenkampf in David. Soll ich töten? Soll ich so König werden? Vielleicht auch Vox Populi, Vox Dei, also Stimme des Volkes, Stimme Gottes. Meine Männer sagen so, bestätige mich, los, vielleicht schieben sie ihn auch noch ein Stück weit. Geh voran, das ist der Augenblick, den Gott dir geschenkt hat. Am Mut hat es ja David nicht gefehlt. Also so, dass der niemand umbringen konnte. Da brauchen wir nicht lange drüber reden. Da lesen Sie mal die Davids Geschichte. Er hatte auch offensichtlich nicht Angst vor der Truppe, vor der Höhle. Da war ja die Frage, wenn sie Saul in der Höhle umbringen, irgendwann müssen sie heraus oder die kommen rein zum Nachschauen. Also das war nicht sein Problem. Das sehen wir auch deutlich dann an der Begründung. Aber es wird ihm klar, es ist nicht der Weg Gottes. Und jetzt interessant, das ist der entscheidende Punkt in diesem Text. Gott hat es ihm gezeigt, als er den Rockzipfel abgeschnitten hat, da schlug ihm sein Herz. Und dann ist die ganze Unsicherheit wie weggeblasen. Das ist das Erstaunliche. Es ist wie weggeblasen. Jetzt hält er plötzlich mit großer Autorität sogar seine Männer zurück. Denn die Männer, die können es nicht fassen. Ich kann mir richtig vorstellen, wie die hinten sitzen. Ja, ja, ja. Und dann kommt er wieder zurück und die machen, das gibt's doch nicht. Das gibt's doch nicht. Was für eine Memme. Und dann wollen sie selber wahrscheinlich voran. Und sie müssen eigentlich leise sein, denn Saul hat sie nicht bemerkt in der Höhle. Aber da hat sich wie ein kleiner, stiller Kampf dann abgespielt. Die Männer wollen wahrscheinlich das Werk selber verrichten. Und dann heißt es, David wies seine Männer von sich mit harten Worten. Er ließ sie nicht an Saul ran. Das hebräische Wort Shasar heißt, es ging richtig zur Sache. Der musste richtig hinstehen. Und merken Sie, in dem Moment, wo er es tun wollte und wo er den Zipfel abgeschnitten hat und unsicher war und diesen Kampf hatte, ist es der Weg des Herrn oder nicht, da wird ihm klar, auf keinen Fall. Und jetzt steht er mit seiner ganzen Autorität hin und wehrt auch seinen Männern. In jeder Hinsicht erkennt David Saul nun weiter an, als er nennt ihn mein Herr, der König. Er wirft sich vor ihm in den Staub, 24,9, er huldigt ihm. Der Tyrannenmord, wenn wir Saul hier als Tyrann bezeichnen wollen, das war nicht seine Sache. Es gab andere Situationen, es steht uns vielleicht auch gar nicht zu, da wir noch nie in so einer Situation waren, da haben andere anders entschieden. Ich glaube, man kann die Fälle nicht vergleichen, aber wenn Sie etwa die Geschichte Dietrich Bonhoeffers und der Attentäter vom 20. Juli 1944 lesen, da waren viele ernsthafte Christen, hohe Offiziere auch dabei, dann war das für sie ein ungeheurer Kampf. Die Offiziere hatten auch ihren Eid noch auf Hitler geleistet. Dürfen wir sozusagen uns selbst Recht verschaffen? Dürfen wir die Hand an den Kanzler, an den Führer legen? Es ist nicht Gottes Sache. Es hat viele abgehalten. Und Bonhoeffer, der hat sich das nicht leicht gemacht, aber er sagte dann, wenn ich in einem Wagen sitze und der Wagen wird vom Wagenlenker in eine Menschengruppe gelenkt, sodass viele sterben werden, dann habe ich die Pflicht, in die Speichen, ins Lenkrad zu greifen. Und so hat er dann den Tyrannenmord gerechtfertigt. Das ist ja dann misslungen, das Attentat. Und er wurde später auch kurz vor Kriegsende gehängt. David hat hier eine andere Weisung des Herrn erfahren. David hat gesagt, das sei ferne von mir, die Hand an den Gesalbten des Herrn zu legen. Übrigens, wir können das nur kurz anreißen unter Zeit, weil es gibt auch eine wunderbare prophetische Erfüllungsebene bei dem großen David, bei Jesus, der ja auch Vollmacht hätte und hatte, den bösen Saul, Satan zu fällen. Das hätte Jesus gekonnt, das könnte er heute. Aber der zur Rechten Gottes wartet, bis Gott ihm seine Feinde zum Schemel seiner Füße legt. Da haben wir die Parallele, das Warten können und das Abwarten können, bis der Herr handelt. Also David wird durch seinen Gehorsam weiter gesegnet und jetzt geschieht leider ein weiteres trauriges Kapitel im Leben des Saul. Er kehrt nur oberflächlich vom Sündigen um. Hören wir nochmal, was David sagt, Vers 12. Ich habe mich nicht an dir versündigt. Da war jedes Wort wie ein Schlag in das Gewissen Sauls eigentlich. Ich habe mich nicht an dir versündigt, aber du jagst mir nach, um mich zu töten, grundlos. Vers 13, der Herr wird Richter sein und mich an dir rächen. Er stellt es Gott. Er sagt, es sei nicht an mir, die Hand an den Gesalbten des Herrn zu legen. Der Herr wird Richter sein, der Herr wird mich an dir rächen, aber meine Hand soll dich nicht anrühren. Und in Vers 16 sagt er noch einmal, der Herr führe meine Sache, dass er mir Recht verschaffe. Und Vers 17, die Reaktion Sauls, er ist wirklich im Innern ergriffen. Er erkennt, das wäre jetzt ein kleines gewesen und ich wäre im Scheol gewesen. Er weint. Man kann tränenreich etwas bedauern und doch nicht konsequent umkehren. Wir lesen etwas Ähnliches von Esau. Saul weinte und er erkennt messerscharf, du bist gerechter als ich, du hast mir Gutes getan, ich aber Böses. Du hast mir heute gezeigt, jetzt ergänze ich sinngemäß, wie man handeln sollte, wie auch ich eigentlich sein sollte. Mensch, Saul, das ist doch deine Chance jetzt. Nun beug dich vor Gott. Wirf dich in den Staub, frag den Herrn, wie du abtreten sollst oder wie jetzt die Krone übergehen soll. Ist doch nochmal eine Chance. Er hat zwar den ersten Schritt, ist er gehorsam, dass er abzieht und wirklich sich daran hält und David nicht weiterverfolgt, aber später stellt er ihm wieder nach. Was für ein Wahnsinn! Er weiß, dass David König wird und er läuft ständig gegen eine Mauer, die Gott ihm vor die Nase gesetzt hat. Wie verstrickt kann man in Sünde sein, wenn man nicht konsequent mit ihr durch Umkehr bricht. Saul kehrt heim, David in die Bergfeste. Wenn Sie noch einmal unser Bild zur Hand nehmen, das habe ich vorher vergessen zu sagen, und Sie schauen noch mal auf diesen Totalblick, rechts nach Al-David, so das, da wo der Schatten drin liegt, links das Tal Arugot. Und wenn Sie jetzt, nach links ist keine geografische Bezeichnung, nach Süden gehen, aber auf dem Bild nach links, das ist okay, auch für die Lehre in unserer Mitte, ja, ist okay, also nach Süden, dann sind circa in 20, 30 Kilometer Entfernung die Bergfeste Massa da. Und viele sagen, dort ist David dann nach diesem Geschehen hingegangen. Übrigens, ein paar Kilometer weiter nördlich, also rechts auf dem Bild, ist Qumran. Das sind die Höhlen, wo man die Rollen gefunden hat. Nun, was können wir aus diesem Text lernen? Man könnte ja jetzt verschiedene Themen in Fokus nehmen. Die Gefahr falscher, frommer Ratgeber. Das nicht warten können, bis Gott handelt, das konsequente Umkehren mit Gehorsam. Aber wir wollen uns auf etwas anderes konzentrieren, nämlich auf die Frage, kann uns noch das Herz schlagen, das Gewissen sich regen? Wohl dem, dem sein Herz noch schlagen kann, bei dem sich das Gewissen noch regt. Man hat eigentlich ihr Gewissen das letzte Mal so richtig angeschlagen. Schon lange nicht mehr. Es kann zweierlei bedeuten. Zum einen, sie leben sehr konsequent. Es hat keinen Grund, sich zu melden. Und zum anderen, sie haben es betäubt, mundtot gemacht, vielleicht sogar totgeschlagen. Das im Gewissen ist ja so eine Sache. Manchem schlägt das Herz, das Gewissen ja schneller als anderen. Ich habe einmal die Geschichte einer Christin gehört, die hat einen Brief geschrieben und heute ist ja der 6. Juli und sie hätte jetzt heute den Brief geschrieben. Sie hat aus Versehen 7. Juli draufgeschrieben. Ja gut, Sie und ich hätten gesagt, Mensch, schade, ja, aber ist jetzt auch egal, ist mal aus Versehen passiert. Aber sie hatte so ein geeichtes und justiertes Gewissen, dass sie das sagt, das ist Lüge, ich habe gelogen und ist ganz schlimm. Und sie hat dann eine Sonderleerung bei der Deutschen Post des Briefkastens, sie hat ihn schon eingeworfen, veranlasst, weil sie nicht lügen wollte. Es gibt einen Mörder, das liest man immer wieder, der sagt, ihr hättet mich nie gekriegt. Das war schon lange her. Aber ich halte es nicht mehr aus. Ich kann mit dieser Schuld nicht leben. Mein Gewissen plagt mich. Andere dagegen können das Finanzamt nach Strich und Faden betrügen und haben absolut kein schlechtes Gewissen dabei. Es gibt gewissenslose Menschen, die ihr Gewissen platt gemacht haben, als wäre der Bulldozer und die Planierraupe drüber gefahren. Aber beim Nürnberger Prozess zum Beispiel gegen die Nazi-Größen, da hat man dann auch Filme gezeigt von den Leichenbergen und den Zuständen im KZ. Und die große Masse, statt dass sie zusammenbricht, sie wussten ja, sie werden zum Tod verurteilt, statt dass sie zusammenbrechen, haben sie alle gesagt, ja, das waren wir nicht, wir waren nur ein kleines Rädchen und das, so war es nicht. Und fast keiner. Es ist schon erstaunlich, wie dehnbar und biegbar und verbiegbar das Gewissen ist. Ich habe Ihnen mal ein historisches Dokument herausgesucht. Heinrich Himmler, und das ist ja nun ein Mann, SS-Chef, Totenkopf, tief okkult verstrickt. Er schreibt am 15.07.42, da war also die SS schon in so tiefe Kriegsverbrechen verstrickt unter seiner Führung. Meine gute Mami, ich werde in den nächsten Tagen in Lublin, Zamosch, Auschwitz, Lemberg sein und dann im neuen Quartier. Bin neugierig, ob und wie es dann mit dem Telefonieren geht. Himmler endet mit herzlichen Grüßen und Küssen an Frau und Tochter und wünscht schöne Tage daheim. Und da könnte man eine Masse von Zeugnis bringen. Durch den ganzen Krieg bis zum Ende hin hat er so geschrieben. Nicht den Hauch, also Psychologen und Historiker haben das analysiert, nicht den Hauch, dass ihm das Gewissen geschah. Einer sagt, der hatte gar keine Persönlichkeitsspaltung, der musste das nicht irgendwie unter die Füße kriegen. Er tat das alles mit reinem Gewissen. Wir sehen schon, das Gewissen ist irgendwie keine fixe, unveränderliche Größe. Aber was ist das Gewissen überhaupt? Und es passt natürlich an das, was ich gerade erzählt habe, wenn die Nazis gesagt haben, hier in der Gestalt von Goebbels, das Gewissen ist eine jüdische Erfindung. Nein, das Gewissen ist ein Geschenk Gottes. Das ist die Fähigkeit, sich selbst zu betrachten, zu beurteilen. Das griechische Wort Synaidesis heißt eigentlich Mitwissen. Mitwissen mit sich selbst. Es kommt 31 Mal im Neuen Testament vor. Aber das müssen wir uns jetzt nicht so vorstellen, als wäre das Gewissen eine Person in der Person. Also da gibt es den Rainer Wörth, der denkt und handelt und macht irgendwas. Und dann gibt es das Gewissen vom Rainer Wörth, also wie eine zweite Persönlichkeit. Das nicht. Aber es ist doch ein Instrument, das ein Stück weit uns selber von außen betrachtet und beurteilt. Es hat ein Empfinden für Recht und Unrecht, es entschuldigt oder klagt an. Interessant ist übrigens, dass wir im Alten Testament, auch in der Apostelgeschichte, kein Wort für Gewissen in dem Sinn haben, dass es ein eigener Begriff ist, sondern wie so oft im Alten Testament wird das an Organen, am Körper des Menschen festgemacht. Und das Gewissen wird gern beschrieben mit Herz oder Nieren. Das finden Sie sehr oft in den Psalmen. Das Herz oder die Nieren, mir schlug mein Herz. Also wenn es heißt, da schlug David sein Herz, da meldete sich sein Gewissen. Und wir müssen natürlich jetzt auch sehen, denken Sie auch an das große Bußgebet des David nach dem Ehebruch mit der Batseba, wo er sagt, Herr, schaffe in mir ein neues, ein reines Herz. Natürlich geht es um das Herz als Zentrum der Persönlichkeit, aber es geht auch um ein reines Gewissen. Und da haben wir schon einen wichtigen Schlüssel, wie man ein reines, gutes Gewissen bekommt beim Herrn. David hat es wiederbekommen durch Vergebung und dann hat es auch wieder funktioniert. Also ist eine Gabe Gottes. Ich bin mit meinen Gedanken nicht zu Ende gekommen, wann denn das Gewissen einsetzt. Aber Sie haben ja heute den ganzen Sonntag Zeit, außer Gebet für La Höhe 1700. Können Sie sich noch Gedanken machen, ab wann hat denn der Mensch das Gewissen? Also ich meine nicht jeder Mensch, sondern der Mensch als Art. Eigentlich erst seit dem Sündenfall? Oder regt sich's da nur zum ersten Mal? Ich weiß es nicht. Aber jetzt ist es so, dass jeder Mensch von Geburt an ein Gewissen von Gott geschenkt bekommen hat. Ich kann mich nicht an viel erinnern, was so im Alter von 3, 4, 5 Jahren war, aber es gibt so ein paar Ereignisse, die haben sich tief eingegraben. Und eins weiß ich noch, da hat mir mein Gewissen so richtig geschlagen, deswegen ist es bei mir auch memoriert, weil meine Oma lag schwer krank im Bett, die wohnte ein Stockwerk tiefer als wir, und mein Cousin und ich, wir schlichen uns unter den Rollladen, der ziemlich runter war, auch ein Sommertag, heiß, die Tür war offen, aber der Rollladen zur Terrasse war, aber wir kleinen Jungs, wir haben da durchgepasst. Die Oma ruft noch, ob da jemand ist, weil wir wollten dann die Süßigkeiten-Schubulade der Oma, ja, und das haben wir auch geschafft. Aber ich weiß bis heute noch, da hat mein Herz geschlagen, bis an den Hals hat es mir geschlagen, furchtbar schlechtes Gewissen gehabt. Es ist also eine Art Schutzvorrichtung, die den Menschen warnt oder ermutigt, die auch furchtbare Schmerzen bereiten kann. Man kann furchtbare Gewissensnöte haben. Martin Luther sagt, ein böses Gewissen ist die Hölle selbst und ein gutes, und damit meint er ein von Gott durch Vergebung gereinigtes und getröstetes Gewissen ist das Paradies und das Himmelreich. Wichtig für unsere Vorstellung, das Gewissen ist nicht consensia antecedens, sondern consensia consequens. Was hier lateinisch ein bisschen kompliziert ist, ist sehr einfach. Consensia ist das Wort für Gewissen, auch wieder Mitwissen eigentlich, consensia, Mitwissen. Antecedens heißt, es geht nicht voraus, sondern es ist Konsequenz, es folgt. Ich kann also nicht vor einer Entscheidung mein Gewissen fragen, was sagst du dazu? Sondern das Gewissen meldet sich erst, wenn ich einen Gedanken zu Ende gedacht habe oder eine Entscheidung getroffen habe oder eine Tat getan habe. Es ist nachfolgend. So heißt es ja auch in unserem Text, David schlug das Herz, nachdem er den Rockzipfel abgeschnitten hatte. Vorher nicht. Und dann wurde es ihm klar, durch Gebet auch, durch Nachdenken, das ist nicht der Weg des Herrn. Das Gewissen ist nicht letzte Instanz. Es kommt darauf an, wer der Herr des Gewissens ist. Er gibt also erschütternde Beispiele, wie Menschen auch, eins habe ich ja schon genannt, ein ganz extremes mit Himmlern, wie Menschen mit ihrem verbogenen Gewissen Dinge getan haben. Ein Beispiel ist auch der Theologiestudent Karl Sand, 1817, bald haben wir 500 Jahrfeier der Thesenanschlag Martin Luthers in Wittenberg. Aber 1817, da haben die auf der Wartburg den 300-jährigen Thesenanschlag gefeiert als Theologiestudenten. Und sie haben natürlich auch gefragt, ja, was bedeutet das jetzt für unsere Zeit? Und sie haben so eine Theologie entwickelt und haben gesagt, es ist auch die Reformation und das Evangelium, das richtet sich auch gegen die Ungleichheit in der Gesellschaft. Und das wurde immer extremer und es ging immer weiter weg von der Bibel. Und zum Schluss haben sie sozusagen mit Gebet und unter Bibellektüre sogar den Mord an reaktionären Kräften in der Gesellschaft für möglich gehalten. Mit gutem Gewissen. Also Karl Sand hat dann 1819 einen sehr bekannten Reaktionären, aus seiner Sicht politischen Reaktionär, unter Gebet und Bibellektüre umgebracht und fällt dann auf seine Knie und sagt, ich danke dir Gott für diesen Sieg. 1820 wurde er hingerichtet. Das Gewissen kann abstumpfen, es kann unempfindlich werden. Dostojewski sagt, das Gewissen ohne Gott ist etwas Entsetzliches. Es kann sich total verirren. Und aus diesen ganzen Überlegungen sehen wir, das Gewissen an sich ist keine absolute Instanz, ist nicht Fox Dei, ist nicht Stimme Gottes, ist nicht neben und gleich dem Wort, sondern muss immer wieder justiert und geeicht werden, muss immer wieder gereinigt werden, muss immer wieder in Ordnung gebracht werden. Es ist ein wunderbares Geschenk, ein zartes Instrument. Martin Luther sagt, es gibt nichts Zarteres im Himmel auf Erden, denn das Gewissen. Paulus sagt sogar, man kann so brutal mit seinem Gewissen umgehen, es bleibt offen, ob er hier sogar Gläubige meint, in 1. Timotheus 4, Vers 2, dass man sein Gewissen wie mit einem Brenneisen verhärtet. Ich habe mit Landwirtschaft 0,0 zu tun, aber ich war früher natürlich einer, der Bonanza geschaut hat. Ja? Hoss und so weiter, Sie kennen noch Cartwrights, Sie erinnern, und dann gab es ja auch immer die Szene, wo die Herden der einzelnen Farmer gekennzeichnet werden mussten. Die hoppelten ja irgendwo in der Prärie rum oder was weiß ich, was da war. So, und dann muss man wissen, welches Tier gehört zu wem. Und dafür haben die immer schön so ein Brandmal gekriegt mit so einem Zeichen. Also bei mir wäre es jetzt R und das W so drin, hinten auf die Hinterbacke vom Rind, ja. Das ist mein Tier. Und ich stelle mir das jetzt so vor, und so verstehe ich die Paulusstelle. Diese Stelle, die mit einem Brenneisen sozusagen verhärtet, verschauft ist, die war danach total unempfindlich. Da konnten sie mit der Nadel reinpieksen, da konnten sie einen Bunsenbrenner oder ein Streichholz hinhalten, angezündet oder sonst irgendwas. Das hat das Tier nicht gemerkt, also nur an der Stelle, ja. Und jetzt kann man offensichtlich sein Gewissen so platt machen. Man kann sein Gewissen so mundtot machen, dass es nicht mehr sich regt. Dass es nicht mehr reagiert. Ich kenne Christen, die haben sich so ans Lügen, Lästern gewöhnt, dass sie es nicht mal mehr merken. Das geschieht automatisch. Unfiltriert kommt das raus. Und wir wollen zum Schluss fragen, wie kann denn unser Gewissen so gut funktionieren wie bei David? Und die Antwort habe ich schon gegeben. Durch gute, regelmäßige Justierung, Reinigung und Pflege in der Hand des Herstellers, in der Hand Gottes. Wenn das Gewissen immer wieder geeicht und neu justiert werden muss, dann ist klar, dass dies nur im Umgang und in der Gemeinschaft mit Gott geschehen kann. Ich weiß nicht, was Sie für ein Auto fahren, aber bei den Dieselfahrzeugen durch Maschinenbau werden ja heute die Brennkammern so fein gearbeitet, dass die Wartungsintervalle für Dieselmotoren immer länger werden. Ja, früher war das, was weiß ich, alle 7.500 Kilometer Ölwechsel, dann alle 15, heute schon alle 30 bei Pkw, 30.000 Kilometer. Und so weit einmal oder zweimal im Jahr, wenn Sie viel fahren, in die Werkstatt. Ein langes Wartungsintervall, aber das geht mit dem Gewissen nicht. Das Gewissen muss jeden Tag neu gereinigt, justiert und eingestellt werden. Sonst kann es nicht im göttlichen Sinn funktionieren. Alles, was uns begegnet, alles, was wir sehen, alles, was wir aufnehmen, alles, was wir tun und nicht tun, verändert auch unser Gewissen. Unser Gewissen wird auch täglich verschmutzt. Wir leben ja in einer Mediengesellschaft, die dazu neigt, auch das Gewissen platt zu machen. Der Ehebruch ist normal. Er gilt für ein erfülltes Leben. Gewalt, Mord, Totschlag, Sex. Was lassen wir alles in unser Leben? Was lassen wir alles auf unser Gewissen kommen? Und ist klar, wenn jemand mit Leuten zusammen ist, wo Lügen und Betrügen und Hurerei und Ehebruch und Verträge nicht einhalten, völlig normal ist, dass er völlig anders geeicht ist, wie jetzt zum Beispiel Sie, die Sie in die Bibelstunde vielleicht kommen und auch in Gottesdienst. Und die sie täglich an ihrer Bibel sind. Jede Sünde verunreinigt unser Gewissen, sodass es immer wieder im Blute Jesu gereinigt werden muss. Und dazu wollen wir mal zwei Stellen aufschlagen. Hebräer 9, Vers 14. Das Blut des Christus, heißt es da, reinigt euer Gewissen von toten Werken, damit ihr dem lebendigen Gott dienen könnt. 10, Vers 22, lasst uns hinzutreten mit wahrhaftem Herzen in voller Gewissheit des Glaubens, die Herzen besprengt und damit gereinigt vom bösen Gewissen und den Leib gewaschen mit reinem Wasser. Also hier sehen wir den Zusammenhang des reinen Gewissens mit der Dienstfähigkeit, der Dienstpotenz und mit der Festigkeit und Gewissheit des Glaubens. Das hängt miteinander zusammen. Es ist der Apostel Petrus, der sagt, dass man nicht vergessen soll, 2. Petrus 1, Vers 9, die tägliche Reinigung von den Sünden. Und es ist klar, dass unser Gewissen geeicht werden muss an diesem absoluten Maßstab, Norma Normans, das Wort Gottes. Also sozusagen, unser Gewissen wird permanent verbogen durch das, was wir erleben, durch das, was wir tun, nicht tun, was auf uns einströmt und so weiter. Und es muss eigentlich täglich neu ausgerichtet werden an dem geraden Maßstab Gottes, dem Wort Gottes. Das ist entscheidend. Das Gewissen ist nicht neben oder gar über, sondern unter dem Wort Gottes. Und so formuliert zu Recht der katholische Katechismus 1993, das Gewissen muss lebenslang anhand des Wortes Gottes gebildet und geformt werden, damit es ein richtiges Urteil abgeben kann. Das Gewissen kann richtig urteilen, wenn es in Übereinstimmung mit der Vernunft und dem göttlichen Gesetz ist, oder irren, falls es sich an beides nicht hält. Und dann, in diesem Kontext, kann man vom Gewissen reden als Ort der Gottesbegegnung, als verborgenste Mitte des Menschen, als Heiligtum im Menschen. Haben Sie so ein feines, justiertes, am Wort Gottes, an der göttlichen Wahrheit und im göttlichen Licht durchlichtetes Gewissen? Kann Gott durch das Gewissen Sie mahnen, zur Umkehr rufen? Kann Ihnen das Herz schlagen? Paulus sagt, er übt sich alle Zeit, ein Gewissen ohne Anstoß zu haben. Er sagt, das Geheimnis des Glaubens in einem reinen Gewissen bewahren. Er spricht davon, dass das Endziel des Gebotes ist, Liebe aus reinem Herzen und gutem Gewissen und ungeheultem Glauben. Wie schön ist es, wenn man ein gutes Gewissen hat, ein reines Gewissen. Und sind Sie Gott dankbar, wenn Ihnen das Gewissen manchmal schlägt? Das ist das Zeichen, dass es noch funktioniert. Und dann dürfen Sie, und dann darf ich, dann dürfen wir mit unserem beschmutzten und verunreinigten Gewissen, mit unserer Sünde und Schuld zum Herrn kommen. Und dürfen das, was David im Psalm 51 gebeten hat, für uns persönlich evangeliumsgemäß in Anspruch nehmen. Schaffe in mir, Herr, ein reines Herz. Vergib mir meine Schuld. Reinige mich. Reinige mein Gewissen. Richte es neu aus. Justiere es neu, dass es seinen Dienst in meinem Leben tun kann. Wir dürfen dankbar sein. Und was ist es schön, mit einem guten, in diesem Sinn guten und gereinigten Gewissen durchs Leben zu gehen und abends einzuschlafen? Das wünsche ich Ihnen. Und dazu segne Sie unser Herr. Amen. Wir wollen beten. Lieber himmlischer Vater, wir danken dir, dass du in so vielfältiger Weise dich in unserem Leben mühst, dass du auf vielfältige Weise auch in unser Leben sprechen willst, dass du uns zum Guten bewegen willst, auf den Weg des Lebens stellen und dort bewahren willst. Und so haben wir heute auch neu zur Kenntnis genommen, das Geschenk des Gewissens, dieses zarte und feine Instrument, das du jedem von uns gegeben hast. Ach, vergib, du weißt, wir sind alle schon drüber gefahren. Wir haben alle schon es bewusst verbogen, verbiegen lassen, haben Dinge getan, aufgenommen, gesagt, nicht getan, die nicht gut waren. Ach, was sind wir froh, dass es diese wunderbare Möglichkeit gibt, durch deine Vergebung, durch das Blut Jesu, ein gereinigtes, gutes Gewissen zu bekommen. Ja, es ist wirklich so, wie unser Bruder Martin Luther sagt, ein schlechtes Gewissen ist wie die Hölle und ein gutes ist wie der Himmel. Danke, dass wir in diesem Sinn ein gutes Gewissen bekommen dürfen. Danke für deine Treue und Gnade. Und du weißt jetzt auch, wo du den Einzelnen angesprochen hast, wo vielleicht sogar sein Herz schlicht, sein Gewissen sich gemeldet hat. Und er schenkt, dass wir das jetzt nicht wegschieben, dass wir das nicht wegdrücken, dass wir uns von irgendwelchen falschen Ratgebern beeinflussen lassen und sagen, ist schon okay so, das machen andere auch. Sondern, dass wir diesen Schmerz nehmen, um zu dir zu kommen, uns vor dir zu beugen, dir zu bekennen und dann zu erfahren, dass ein Neuanfang möglich ist, dass wir neu unseren Weg gehen dürfen mit einem gereinigten, guten Gewissen. Und danken wir dir für diesen Sonntag. Wir bitten dich auch für die kommende Woche. Und wir wollen gemeinsam beten. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.